Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Wellenwelle 92,5, Kunst und Medizin, ich bin begeistert mit unserem Studiogast und ich hoffe, Sie sind es auch, Efi Simeoni, die Sportjournalistin der FAZ, die ihren zweiten Roman publiziert hat, Rückwärtssalto, über den wir hier sprechen. Darüber hinaus kann ich den Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen, mal auf der Website der FAZ zu gucken. Also Frau Simeoni macht wunderbare Kommentare und Berichte, aber vor allem gute Kommentare. Jetzt gerade habe ich einen gelesen über Hoeneß. Hat mir sehr gefallen und dann finde ich auch immer interessant die Kommentare der Leser, also die dann sehr gespalten sind, aber das ist dann eben besonders gut, nicht? Also gut, kehren wir mal zu dem Roman zurück, Rückwärtssalto, die Auseinandersetzung und die Neufindung zwischen Mutter und Tochter vor allem, ne? Aber es geht ja also um vieles hier, ne? Es geht ja um die Entwicklung der Hauptfigur und auch die Nichtentwicklung ihrer Brüder. Auch die Nichtentwicklung oder nur geringe Entwicklung ihres Trainers und späteren Ehemannes, ne? Die Nichtentwicklung des Vaters, der Vaterfigur, ja, der immer von der Mutter geschützt und gedeckt wird, also die damit ihre Lebenslüge sozusagen aufrechterhält, aber es immer wieder wunderbar, wie wir Psychoanalytiker sagen, rationalisiert, also Männer müssen geschützt werden, Männer sind schwach und so fort, nicht? Also die hat ja ein unheimliches Repertoire, diese Mutter Courage, also der Elsa, ne, die also immer eine Antwort weiß, aber hier dann zum Schluss dann doch sich neu findet, ne? Und gut Abschied nehmen kann. Aber vielleicht kommen wir nochmal erstmal so zu der Entwicklung. Also ich fand das ja so hochinteressant, wie Sie da darstellen, dass die Kunstturnerinnen insbesondere und hier am Reck und am Barren da eben ihre Geschlechtlichkeit letztendlich erschlagen, ne? Ja, also den Schmerz niederschlagen. Ja.
Ja, also das hat natürlich, das führt zu der Beziehung von Antonia zu ihrem Trainer Hens sehr stark. Und diese Beziehung ist ja, stellt sich heraus als eine Art Wiederholung der Beziehung, die ihre Mutter zu ihrem Mann Albert hat, in einer anderen Form, eine starke Abhängigkeit. Bei der Mutter ist die Lage natürlich etwas anders, weil eben nach dem Krieg, wie Sie vorhin schon gesagt haben, es nicht sehr viele Männer gab und man praktisch die nehmen musste, die noch auf dem Markt waren und die eben auch nicht unbedingt immer so die großen Vorbilder waren, sondern die, die sich irgendwie durchgemogelt hatten. Und so ist das auch. Aber diese Abhängigkeit, die ist der Mutter zu dem Vater, ist eben sehr, sehr stark und buttert alles unter. Und dieser Reflex, den Vater immer zu schützen vor jeder Kritik, der überträgt sich ja auch auf die Brüder. Auch die Brüder werden ja bevorzugt. Ja. Das ist das System. Wenn da irgendein Stäubchen da nicht stimmt, dann ist praktisch für die Mutter ja ihre ganze Lebenskonstruktion gefährdet. Ja. Das heißt, sie muss das aufrechterhalten. Sie muss praktisch ihre Tochter opfern, um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Und die Tochter, die leidet natürlich auch unbewusst, die leidet nicht bewusst. Sie will ja vom Vater auch geliebt werden, von der Mutter auch, von den Brüdern auch. Sie kann das überhaupt nicht dekodieren. Was sie aber macht, ist, eine ähnliche Beziehung einzugehen. Sie begegnet sehr schon als Kind ihrem Trainer. Und der Trainer, der hat eine raffinierte Methode, sie stufenweise immer mehr von sich abhängig zu machen. Also erstmal entdeckt und erlöst er sie. Davon hatten wir es schon vorhin. Und dann bricht er Stück für Stück ja ihren eigenen Willen. Also er lässt sie laufen, obwohl ihr Fuß verletzt ist.
Ja.
Und er behält auch recht. Also sie ist dann gar nicht so schwer verletzt.
Na doch, das war sie, wenn ich das mal anmerken darf. Sie hat ja ein Überbein entwickelt. Also ja. War es ein Bruch. Na, sie hat einen Bruch gehabt.
Ja.
Also, Fuß. Mhm. Also einen gebrochenen Fuß und der harte Trainer, ne? Und das ist das Schlimme an vielen Trainern, die ich auch kennengelernt habe, ne? Dass die erbarmungslos sind, ne? Also das ist eben das Scheußliche im Hochleistungssport und auch anderswo. Und daran scheitert also auch der Breitensport, dass die Trainer sich immer um die Begabten kümmern und die Hochleistung wollen und das andere Fußvolk kümmert so vor sich hin. Aber das ist nun mal so eine Nebenbemerkung. Aber also medizinisch, so wie Sie es beschrieben haben, hat sie eine Fraktur gehabt und er hat sie also weiter laufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch hat sie ein Überbein entwickelt. Also das ist also kein gut verheilter Bruch. Also der hätte ja geschient werden müssen.
Also da muss ich Ihnen jetzt sagen, muss ich jetzt aus dem Nähkästchen sagen, dass ich dieses Motiv aus meinem eigenen Leben genommen habe.
Ja,
ich habe mal beim Squashspielen bin ich mal umgeknickt, habe das vernachlässigt und habe ein Überbein. Ich könnte es Ihnen zeigen.
Ja, ja, na, aber dann hatten Sie eine Fraktur oder eine Fissur.
Und man kann aber wahrscheinlich, also es ist ganz klein und ich glaube, man kann das überspielen. Also sie kann es überspielen.
Ja, das kann man natürlich.
Sie fühlt den Schmerz dann nicht
das
mehr.
Das ist ja der Punkt. Ja. Also Schmerz ist ja, also wenn ich das anfügen darf, also ich habe ja über Schmerz publiziert, also schreibe jetzt auch gerade ein Kapitel für irgend so ein Schmerzkompendium chronischen Schmerz. Schmerz ist ein subjektives Phänomen, ein subjektives Gefühl, wie Hunger und wie Durst. Und ich kann den Schmerz, das üben Indianerkinder, die also um am Marterpfahl zu bestehen, die üben, also die Feuer, die Glut in der Hand zu halten, wer es am längsten kann. Oder jeder Kung-Fu, jeder Shaolin-Mönch, ne, übt das von klein auf. Also eben den Schmerz nicht mehr zu empfinden. Also eine natürliche, sag ich jetzt mal, Anästhesie zu entwickeln. Das ist der Punkt.
Toll.
Ja.
Aber wir wissen ja aus dem Sport, wie viel auch mit Schmerzmitteln hantiert wird.
Ja, in der ganzen Medizin. Aber die wahre Kunst ist es also eben durch Meditation.
Ja.
Also eben, was die Shaolin-Mönche machen. Also eben sich so in eine Meditation zu bringen, dass ich nichts mehr empfinde. Also da hat der Tübinger Verhaltensmediziner und Psychoanalytiker Larbig schon 1981 Fakire mit telemetrischen EEGs untersucht und hat gesehen, die haben EEGs in Trance, wenn die Fakire sich auf ihr Nagelbrett legen. Also es wird dann nichts empfunden. Das kann jeder Fakir, wenn er es genügend geübt hat. Das können alle anderen Menschen auch. Aber in unserer Gesellschaft wird das also mit medizinischen, also mit pharmazeutischen Mitteln unterstützt. Und das ist das Doping letztendlich und das Unheilvolle, ne? Also das ist also eben gepusht und gedopt. Und das ist nicht gut.
Also in der Szene, die ich vorhin beschrieben habe, da ist, glaube ich, dieses Betäubungsmittel, die Hingabe. Also sie läuft auch monoton und dann plötzlich liegt eine umgekippte Bank im Weg und dann der Trainer ist gar nicht da und sie springt da drüber, weil der Trainer es befohlen hätte, wenn er da gewesen wäre.
Ja, und so macht das jeder Shaolin-Mönch auch, ne? Also das wird verinnerlicht und ich habe mein Idol, meine Idealität und ich lerne sozusagen keinen Schmerz zu empfinden. Ne? Also wir haben es ja also auch den sogenannten Phantomschmerz, den man spürt, obwohl das Organ gar nicht mehr da ist oder die Hand oder der Fuß. Aber es geht eben auch genau umgekehrt. Und das ist durch sozusagen Willenskraft, durch Einbildungskraft, Kredit, man glaubt. Ja, also und hier braucht das Mädchen, oder hier ist das von Ihnen sehr gut beschrieben, die Vaterfigur, also der Trainer, Hens heißt er, ne? An den klammert sie sich, das ist der Ersatzvater und dann Ehemann nachher, also ein Partner, der ihr sozusagen das Selbstvertrauen geben soll und gibt.
Ja, aber er bekommt natürlich eine unendliche Macht über das
Kind. Ja, das ist das Furchtbare, ja.
Ja, und er hat ja richtig Instrumente. Also er hat ja sogar ein Instrument, also eine Zange, mit der misst, ob sie ein bisschen Fett angesetzt hat.
Er instrumentalisiert sie. Also das ist kein guter Trainer, nicht? Also das muss man deutlich sagen.
Ja.
Er ist ja ehrgeizig und will mit, das erinnert mich an Pygmalion, ne? Also My Fair Lady, Pygmalion, der Bildhauer, also aus der Antike, der eine wunderschöne Frauenfigur also erschaffen hat und dann die Götter anfleht, also sie doch also zu animieren. Mhm. Und eben der Mann, der sein Geschöpf sich schafft.
Ja, und sie aber auch das Geschöpf, was diesen Mann, nach diesem Mann schreit.
Richtig, richtig.
Und ne? ihn braucht.
Ein Untertan.
Ja.
Ein Untertan,
ja, genau.
Eine Marionette.
Ja.
Ne? Und das ist das Scheußliche.
Ja, also ich meine, das kann ja auch unbemerkt bleiben.
Das bleibt ja meistens.
Ja, solche Fälle gibt es ja sehr, sehr oft. Und die Leute behaupten, sie wären in dieser Situation glücklich,
ja,
weil jeder eben sein Ding lebt.
Ja.
Und dann ist das ja, wenn sie erwachsen sind, wenn dieses Gefälle nicht mehr da ist zwischen einem Mädchen und einem erwachsenen Mann, der in so einer Beziehung die Verantwortung hat, wenn die erwachsen sind, könnte man ja sogar sagen, das ist eine ideale Ergänzung.
Mhm. Ja.
Oder würden Sie sowas krank nennen oder heilen wollen?
Naja, krank oder heil, das ist ja immer eine Definition.
Ja.
Die Krankheit gibt's nicht und die Gesundheit gibt's auch nicht. Das sind alles Definitionen. Ne? Aber hier ist nun also wirklich ein deutliches Abhängigkeitsverhältnis, also einseitig, ne? Also was er ja auch, also es wird ja dann nachher weiter beschrieben, aber wir wollen vielleicht nicht zu viel verraten, entscheiden Sie, dass er das sehr ausnutzt. Ne? Also letztendlich nutzt er sie aus, wie der Vater auch die Elsa, also die Mutter, ausnutzt und auch die Kinder. Also was noch eine bedeutsame Szene ist, also denke ich, wie der Vater den Sohn beklaut, ne? Also den Peter bestiehlt um seine Ersparnisse und dann ihn sogar noch dafür bestraft, nicht? Und die Mutter das deckt.
Ja, also er beschimpft ihn und er hat eben überhaupt keine Chance.
Ja, richtig.
Große Ohnmacht. Also für ein Kind, glaube ich, ist das ein Moment der totalen Verzweiflung.
So. Und was dann eben dazu führt, dass der Peter unter Geheiß der Mutter, also eben die Antonia alias Anton, also verprügelt und fast erstickt.
Ja, also verprügelt nicht, aber eben eher
fast tötet.
Also, ja, also ein Plümo, ein Kissen aufs Gesicht drückt.
Ja.
Also, und sie wirklich auch keine Luft mehr bekommt.
Ja.
Und selbst die Mutter dann nachher sagt, naja, er übertreibt etwas, er ist wohl etwas grob und also geht gut aus. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr extrem.
Das ist sehr, das ist sehr extrem dargestellt, aber kann ich Ihnen als Psychotherapeut sagen, also das ist die Realität. Also, also fast aller meiner Patientinnen und Patienten. Na, also intramurus, da läuft es ganz anders vor oder geht es anders, als das nach außen gezeigt wird, nicht? Also diese Misshandlungen, Vergewaltigungen, die sind sehr weit verbreitet. Sehr weit verbreitet, ja. Und insofern ist der Roman also auch sehr wichtig, also dass er also gesehen wird. Also es ist also auf alle Fälle hier mein psychoanalytischer Alltag, der hier beschrieben wird. Das ist jede einzelne Krankengeschichte, bringt mehr oder weniger hart solche Darstellungen, solche schlimmen Familiengeschichten. Die heile Familie, die ist eine Utopie, sag ich mal.
Also ich meine, wenn ich das zugrunde lege, wie viel Kraft mich dieses Buch gekostet hat. Also das Schreiben und also das Ausdenken und das Kombinieren von eigenen Erfahrungen mit Fremderfahrungen und so weiter. Wie viel Gänsehaut das war. Ich habe gefroren beim Schreiben.
Ja, das glaube ich. Ich habe auch gefroren beim Lesen. Ja,
also das war ganz, ganz schlimm. Ich habe wirklich gedacht, zum Teil, was passiert mit mir denn da? Was schüttelt mich da so?
Ja.
Also da kann ich Sie nur bewundern. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, dass Sie das aushalten.
Ich habe eine Ausbildung.
Und die hilft einem, das nicht alles mitzufühlen, was man erzählt kriegt.
Nee, das ist ja nun mal so, das ist ja sehr hochinteressant. Also ich bin ja, also ich war ja selber Patient in der Psychiatrie, 1,5 Jahre in meiner Jugend. Und also ich hatte erst Konditor gelernt und bin da furchtbar gemobbt worden und so und hatte Schlafentzug und hatte eine psychotische Episode. Und daraufhin bin ich dann in eine psychiatrische Klinik gekommen und da hat man mir die Diagnose, die Fehldiagnose Schizophrenie gegeben. Und so war ich dann 1,5 Jahre vom 20. bis 24. Lebensjahr Patient in der Psychiatrie und Bin dann mit 25 zum Abendgymnasium gegangen, habe das Abitur nachgemacht und habe dann mit 30 Medizin studiert und habe dann Psychoanalyse studiert unter anderem. Ne? Aber ich habe als Bekloppter angefangen, wenn man so will.
Da kennen Sie sich ja aus.
Ja, genau. Wobei mein Vater gerne Psychoanalytiker geworden wäre und ich da schon als Kind immer sehr viel gelernt habe, ja, so in Gesprächen. Gut, aber die Ausbildung zum Psychotherapeuten, Psychoanalytiker ist ja vor allem eine Selbsterfahrung. Also die Lehrjahre auf der Couch, gibt es ein Buch von Moser, ne, so aus den 60er Jahren, weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Also man macht die sogenannte Lehranalyse, man lernt sich selber kennen. Also eigentlich, also wie der Arzt ein Medikament gut kennenlernen muss, so muss er sich selber als Medikament gut kennenlernen. Und so hat man dann einige tausend Stunden Selbsterfahrung, ne, und lernt also diesen Balanceakt zwischen Empathie und Distanzierung. Mhm. Ja? Also das ist das Spannende. Ne? Deshalb lese ich noch üblicherweise kaum noch Romane, abgesehen von Ihren jetzt. Ne?
Zum Glück.
Ja, genau. Aber weil ich jeden Tag einen Roman habe, also mehrere Romane. Ne? Also ich habe nun auch sehr viele Patienten behandelt, auch sehr viele Gruppen behandelt. Also ich bin jetzt 24 Jahre im Sessel und habe also wirklich viel erfahren. Ich bin auch Supervisor. Und das ist also eben die Kunst, also wie Sie es als Schriftstellerin ja höchstwahrscheinlich auch machen. Und als Journalistin, man beobachtet, man geht in eine Empathie und distanziert sich gleichzeitig. Ja?
Also ja.
Es geht gar nicht anders. Wir nennen das eine therapeutische Ich-Spaltung.
Ja, also das ist, ich glaube ich nicht, dass ich das so gut kann wie Sie.
Das können Sie aber lernen.
Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das sollte, weil meine Arbeit natürlich schon sehr anders ist.
Das kann ich Ihnen dazu sagen, das habe ich früher auch gedacht und das denken viele, dass also eine Psychoanalyse, um es mal so zu nennen, eine Hemmung bringen würde, also in der Kreativität. Dem ist nicht der Fall. Woody Allen hat 20 Jahre lang Psychoanalyse gemacht oder auch andere Schauspielerinnen, also diese, auch viele Literaten, ne? Also man hat dann weniger Qual. Also man lernt ein Handwerkszeug.
Ja, vielleicht. Ich empfinde es nur so, wenn ich mit Menschen umgehe, dass ihre Stimmung oder ihre Verfasstheit, ihre seelische Verfasstheit in gewisser Weise auf mich übergeht, ohne dass ich das formulieren muss.
Ja.
Ich kann das plötzlich spüren.
Ja.
Und ich finde das ausgesprochen wichtig.
Das ist so. Und das nennen wir ja Übertragungs- und Gegenübertragungsgefühl. Okay. Ja.
Sie haben für alles ein Wort.
Ja, naja, das lerne ich, das lernt man.
Ja.
Also das kann jede Katze, also die Sympathien, ne? Also mitfühlen und das zum Handwerkszeug machen, nicht? Also man hat natürlich seine begrenzten Ressourcen, wenn man da 12 Stunden am Tag oder 10 oder 8, also das gemacht hat und dann kommt die Partnerin und dann stört einen, wenn sie fragt, also ist der Kaffee gekocht oder irgend sowas, ja. Also man hat seine Begrenzungen, aber es ist ein Handwerk, also diese Sympathien, Mitfühlen. Ich erzähle da vielleicht mal eine kleine Geschichte aus dem Zen-Buddhismus. Das bringt das auf den Punkt. Also ein Zen-Buddhist und Schwertkämpfer sitzt in seinem Garten und meditiert und dann kriegt er ein Gefühl der tödlichen Bedrohung, ja. Und dann schaut er sich um und sieht nichts, was sein Gefühl verifiziert. Dann sieht er noch weit hinter sich seinen Diener, der ihm immer das Schwert trägt und der verbeugt sich freundlich. Und der Zen-Buddhist ist völlig verstört und zieht sich in seine Gemächer zurück und erzählt das seinem Hauptdiener. Und der erzählt es dann allen Dienern, dass der Meister so verstört war, dass er seinem Gefühl nicht trauen konnte, also die tödliche Gefahr nicht verifizieren konnte. Und dann tritt der Schwertträger hervor und gesteht, dass er den Gedanken hatte, als der Meister da rücklings zuvor bei ihm saß, also wenn er ihn jetzt mit seinem Schwert angriffe, ob er sich dagegen wehren könnte. Und da war der Meister zufrieden. Sein Gefühl hatte ihn nicht getrogen.
Ja, also das halte ich für eine denkbare Geschichte.
Das ist so, das ist so. Das kennen wir von Katzen, die also sich, also ich habe einen Patienten, der einen schweren Herzschaden hat, ne? Und der hat eine Katze, eine ganz süße Katze, die hat sich an sein Herz gelegt und dann hat er nach einer Stunde Ruhe gehabt.
Wunderbar.
Ja, ist so. Wollen wir nochmal wunderbare Musik
hören? Ja, gerne. Hören?
Ja. Also was ist es nochmal?
Curtis Tigers.
Okay, vielleicht lerne ich es bis zum Ende der Sendung. Ja, nachdem wir in eine weitere Meditation gekommen sind durch diese wunderbare Schreibmusik Frau Simeonis, weiter noch über den Roman Rückwärtssalto, der vor einigen Wochen erschienen ist und der für mein Dafürhalten bis jetzt zu wenig von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Und ich hoffe, mit dieser Sendung ihn etwas bekannter zu machen, auch Frau Simeoni. Also es ist wirklich wert, ein sehr subtiler und anrührender Roman und sehr präzise beobachtet, voller Empathie und fantastisch geschrieben. Also ich bin auf alle Fälle gebannt worden und denke, dass die Hörerinnen und Hörer, die das dann lesen werden, auch gebannt sein werden. Ja. Also ein Entwicklungsroman, die Hauptfiguren haben sich entwickelt. Also, ne? Also vor allem Mutter und Tochter haben zueinander gefunden. Und das ist das Faszinosum auch dieses Romans, nicht? Also, dass da eine Annäherung stattfinden konnte in den letzten 9 Monaten des Lebens der Mutter der Hauptfigur, ne? Also der Elsa zur Tochter, ne? Also wie sie das also auch mal schildern, also die größte Feindin, so heißt es irgendwann mal im Roman, ne? War ihre Mutter, nicht? So, an der sie sich gerieben hat und von der sie sich nicht geliebt gefühlt hat, ne? Und das ist ja also eben das Wichtigste. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die wenigsten Menschen ein gutes Selbstgefühl haben. Man hat sowas auch gar nicht. Ne? Man erwirbt es, wie Muskeln auch. Ne? Also man hat nichts auf dieser Erde, man erwirbt es. Aber die Hauptfigur Antonia alias Anton, also was der Name schon sagt, nicht? Was ist sie dann, was hat sie dann für eine Identität? Also was wurde ihr dann von der Familie vorgegeben? Also eben, sie hat ein Neutrum zu sein, nicht? Also wie eine Kunstturnerin, wie sie das beschrieben haben, oder wie eine Balletttänzerin, ne? Also ja, ein Aerosol letztlich, ne? Also wie Peter Pan aus dem Walt Disney Film, nicht? Also wieder ein Androgyn letztlich, ne? Ein Neutrum. Ja, aber die beiden nähern sich tatsächlich an. Sowas soll es geben und in dem Roman gibt es das.
Ja, also ich habe zu diesem Antonia und Anton auch mir sehr viele Gedanken gemacht, weil in dem Buch ist das ja auch ein Widerspruch. Auf der einen Seite sagt sie immer zu ihrer Mutter, sag nicht Anton zu mir, weil sie eigentlich um ihre Identität kämpft und auch um ihre Rechte als weibliches Wesen, weil in dieser Familie die Männer so stark bevorzugt werden. Sie muss also eigentlich um ihre Weiblichkeit kämpfen und sie möchte Antonia sein. Aber auf der anderen Seite möchte sie in ihrem Sport eigentlich nicht Frau werden, sondern möchte Mädchen bleiben. Das heißt, da ist sowieso schon ein innerer Riss, der so nur schwer zusammenzubringen ist. Und es äußert sich so ein bisschen auch im Essen, diese Widersprüche. Also sie wird als ganz, ganz kleines Kind in den Keller gesperrt von ihrer Mutter, weil sie ihr Essen nicht aufessen wollte. Und dann voller Angst im dunklen Keller sitzt und fürchtet, dass jetzt irgendwelche Tiere da auf ihren Teller steigen und von dem Essen angelockt werden. Und dann später wird sie fängt sie an, richtig, also mit Appetit zu essen, wie jeder junge Mensch, der im Wachstum ist. Und dann wird sie aber schon Turnerin und darf das dann nicht mehr. Und wird dann eben schon sehr stark reglementiert von ihrem Trainer. Und gleichzeitig ist das Essen, also die Runde der Familie am Familientisch, immer dann harmonisch und eigentlich ausschließlich dann harmonisch, wenn die Familie beim Essen sitzt, sodass sie immer wieder versucht, auch Essensszenen zu kreieren. Sie bereitet Mahlzeiten zu und versammelt die dann alle. Das heißt, es sind extreme innere Risse, die da entstehen. Sie hat dann also eine Freundin Constanze, deren Mutter dauernd Diät macht. Und das ist eine ganz, ganz positive Figur, weil die nämlich am Tisch sitzt und nur 3 Gäbelchen isst und den Rest liegen lässt und hinterher den ganzen Tag jammert, sie hätte so furchtbar Hunger. Und das spiegelt im Prinzip Antonias Essverhalten eigentlich ja am ehesten wider. Ja. Und auch das sind natürlich Gefahren. Da kann man nochmal vielleicht zurückverweisen auf den Schlagmann, auf meinen ersten Roman, wo das Essen und Essstörung eben auch so eine große Rolle spielt. Diese Uräußerung des Lebens, das Essen, wenn das eben auch nicht mehr harmonisch sein kann, wenn ein Mensch so hin und her gerissen ist.
Ja, das ist so der Hungerkünstler von Franz Kafka, ne?
Ja.
Ja, also im Kafka, der auch immer so ambivalent war, nicht? Also soll ich nun leben oder soll ich nicht? Und hier eben bei dieser Figur auch so, ne? Also soll ich essen, soll ich nicht essen? Will ich essen, darf ich essen? Und das ist ja also das Leben par excellence, das Essen, die heilige Kommunion, nicht? Also Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, ne? Und hier wird eben Askese, also geübt, Einübung ins Nichtessen, was auf der anderen Seite ja also auch eigentlich gut ist. Also wenn ich das mal auch wieder naturwissenschaftlich etwas erläutern darf. Wenn wir eine zuckerreiche Mahlzeit zu uns nehmen, dann flutet im Gehirn vermehrt Tyrosin an. Und das wird vermehrt dann sofort zu Serotonin verwandelt. Das ist einer der Neurotransmitter, der neben dem Dopamin für eine gute Stimmung sorgt. Wenn ich eine fettreiche Mahlzeit zu mir nehme, dann passiert das Gleiche. Also bei Proteinen, also bei Eiweiß nicht. Aber wenn ich faste, dann passiert das auch. Dann flutet vermehrt Tyrosin an und das wird dann sofort zu Serotonin verwandelt und ich werde dann high. Und das ist von der Evolution auch pfiffig gedacht, sag ich mal. Wenn im Winter keine Nahrung zur Verfügung ist, darf man nicht depressiv werden. Man muss high sein, also um weiter Nahrung zu suchen.
Verstehe.
Ja, aber hier jetzt in dem Hochleistungssport wird das ja sozusagen getriggert, also das Mädchen oder der Sportler, die Sportlerin soll sozusagen Askese üben, Askese heißt ja einüben, egal in was, in Enthaltsamkeit, aber ist umgeben und umzingelt von den bürgerlichen Mahlzeiten, ja, also wie Sie das gerade beschrieben haben, und so ist also eine Kluft. So war es ja also auch nach dem Krieg. Meine Schwester war Jahrgang 36 und ich war ja oder bin Jahrgang 44. Und die ist dann verschickt worden, um was zu essen zu bekommen. Und dann später wollte sie nichts mehr essen mit 16, ne? Ja. Und das ging dann das ganze Leben bei ihr so, ne? Also, dass sie nichts mehr essen wollte, ne? Also wie der Hungerkünstler. Also, um das, die Idealfigur zu bekommen und zu behalten, ne? Also auch besser zu sein als die Mutter. Also das sind so ständige Machtkämpfe, gerade ums Essen. Ja.
Ja.
Ne? Und Diät ist ja also eine Abkürzung von Diätetik, also das griechische Wort Diätetik, das heißt Lebenskunst, also das Richtige zu essen und mit Genuss und mit Freude. Und das kommt in dem ganzen Roman nicht vor. Also die Familie frisst richtig,
ja.
Also die Männer fressen und fressen also allen anderen was weg. Und Antonia darf nicht essen, wird ja also auch vom Trainer dann verachtet, ne, weil er sie bei so einer Essorgie entdeckt. Ne, und das ganze Leben dieses Ehepaares nachher ist appetitlos. Aber wobei er dann eben immer alles Mögliche in sich reinhauen kann, ne? Also der Trainer.
Ja, ja, kann er, aber er ist ja auch, er trinkt zum Beispiel keinen Alkohol, die trinken immer nur Cola Light.
Ja, ja.
So, das sind ja so auch so typische
ja.
Dinge, die es in dieser Szene eben gibt. Ich fand auch, also bei dem, was ich an Resonanz bekommen habe, wichtig, dass viele Frauen gesagt haben, sie könnten darin sehen, auch so eine Tabuisierung des weiblichen Körpers.
Das ist der Punkt, ja, natürlich.
Dass eben die Zeiten auch anders sind als früher. Also früher war, ich habe so eine Kundin eingeführt bei der Schneiderin, die kommt und ist dick und ist so eine Sonne, die ist üppig, hat einen Atombusen und hat Seidenkleider an und in tollen Farben und eine Hochfrisur und riecht nach Parfum. Und Antonia sieht die und fragt sich, wie man so sei, wieso man so da sein darf, ob das wirklich möglich ist, dass man so sein darf und so positive Ausstrahlung hat, weil sie selber das sich ja nicht zugesteht. Und ich finde, also da komme ich jetzt zu meinem Hauptberuf als Sportjournalistin. Ich bin überzeugt davon, dass der Sport einen ganz starken Einfluss genommen hat auf das weibliche Körperideal und auch die zunehmende Sportlichkeit von Frauen, die man ja nur begrüßen kann. Ja. Aber wenn das dann natürlich zum Kampf gegen den eigenen Körper wird oder gegen den weiblichen Körper, dann wird das sehr kritisch. Also Frauen haben nun mal einfach ein paar weiche Stellen und die wurden ja früher auch gepriesen und heute werden die eben nicht mehr so gepriesen. Und Frauen tun sich das ja auch an. Und man kennt ja kaum eine Frau, die einem nicht sofort sagen kann, wo an ihrem Körper irgendwas nicht richtig ist. Ja. Und die irgendwie kämpft gegen Oberschenkel oder Bauch oder Doppelkinn oder was auch immer. Und ich finde, dass also über diese Geschichte des Romans jetzt hinaus erstaunlich, wie viele Frauen das auch beobachten, an sich selbst beobachten und was das für eine lebenslange Unterjochung bedeutet.
Ja, aber das ist jetzt nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern, ne? Also von der herrschenden Klasse, um es mal so zu sagen, ne? Also die Allgemeinbevölkerung wird immer fetter, ja. Also und die herrschende Klasse wird immer magerer.
Ne? Also meiner Ansicht nach holen die Männer da auf. Also ich bin 56 Jahre alt und schon eine ganze Weile auf der Welt. Und ich habe, sagen wir mal, zwischen der Vätergeneration, die zugegebenermaßen im Krieg war und Fresswelle hatte und so, zu der Männergeneration jetzt sehe ich eine ganz große Veränderung hinsichtlich des Körperbewusstseins.
Ja, ja. Das stimmt.
Männer haben inzwischen auch solche Schemata, denen sie sich unterordnen.
Richtig, ganz genau. Aber was wir eben differenzieren müssen, eben die Hochleistung, ne? Also Hochleistung oder Höchstleistung und eben die breite Bevölkerung. Und da ist eine Kluft. Früher waren ja die Reichen fett, ne? Also gerade so bei Rubens zu sehen, das war ja auch ein Ideal nur, ne? Also aber manche waren sehr, sehr fett. Also Friedrich II. War alles andere als asketisch, der hat Gicht gehabt und sonst was, der hat gefuttert wie ein Scheunendrescher, ne? Also wenn man das genauer liest. Aber es ist eine Veränderung, die stattgefunden hat, aber vor allem, das ist eine lebensfreudefeindliche Einstellung im Hochleistungsgeschäft. Also nicht nur im Hochleistungssport, sondern auch überall im Management und so fort. Es geht um die Höchstleistung und die Menschen leiden unter ihrem Erfolgszwang und unter dem Ehrgeiz. Es ist keine Freude dabei. Das ist
ja, da muss ich Ihnen widersprechen.
Okay.
Ich würde da nicht pauschal das so sagen.
Gut,
es gibt diese Typen.
Ja.
Und es tut mir auch leid, das zu sehen. Mhm. Die freuen sich eben auch nicht im Erfolg.
Richtig.
Und es gibt aber auch Menschen, die unendlich Kraft aus dem Leistungssport
ziehen. Das ist richtig. Das sehe ich auch. Also das habe ich dann zu krass formuliert. Also das ist so. Wobei, also um auf den Schlagmann nochmal zurückzukommen, der beim Erfolg damals, also auch die reale Figur oder der reale Mensch sich ja betrunken hat, ne, und mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Ne? Also er konnte, und so ähnlich war es ja hier bei der Antonia, sie kann sich selbst nicht lieben. Ne? Und erstmal, sie lernt es dann erstmal. Ne? Also der wichtigste Punkt in beiden Romanen, aber auch hier, ist ja, dass sich die Figuren alle nicht lieben können.
Ja, also, aber das möchte ich auch betonen, dass in der Entwicklung, ist das jetzt ein gewisser Fortschritt.
Das ist der Punkt.
Zum
das
ersten
ist,
Roman.
Ja,
also sie kann, sie lernt das.
Ja.
Also sie lernt sich selbst anzunehmen.
Ja.
Sie lernt auch, sich zu emanzipieren.
Richtig.
Von beiden Figuren, ohne sie abzulehnen.
Ja, das ist
und
das
ist ja ein ganz, ganz großes Kunststück.
Ja.
Und vielleicht auch ein bisschen in manchen Punkten Wunschdenken, aber ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist.
Das ist möglich.
Und ich bin überzeugt eben, dass es bis zur letzten Sekunde unseres Lebens möglich
das
ist.
Das stimmt. Das kann ich als Arzt bestätigen und als Psychoanalytiker. Also ich habe hier viele Patienten, die sich entwickelt haben und entfalten und wirklich also Also das ist keine Fiktion. Also der Roman entspringt der Realität, sonst könnte ich auch meinen Beruf an den Nagel hängen. Ne? Also wenn das nicht möglich wäre, die Entwicklung, also meiner selbst und eben auch den Patienten dabei behilflich zu sein, und sie können den Lesern helfen. Ne? Also diese Möglichkeit hier vorzuschreiben im wahrsten Sinne des Wortes, so dass das also eben nachgelebt werden kann. Das ist das Fantastische, ne? Also der Meinungsbildung mit diesem Roman, der insofern dann also sehr konstruktiv und positiv ist im Verhältnis zum Schlagmann, ne? Also wie dem Untergang des Schlagmannes. Ja. Und hier ist ja also eine wirklich wunderbare Entwicklung zu sehen und auch also was Sie im Epilog geschrieben haben, darf ich das schon verraten oder?
Verraten Sie es.
Ja, also der Schluss ist ja wirklich wunderbar. Die Elsa ist auf der Intensivstation und ist schon nicht mehr bei Bewusstsein. Und Antonia ist bei ihr, berührt sie. Und während Elsa stirbt, hat sie zwei Tränen. Ja, und das ist ja eben das ganz Wunderbare. Tränen sind ja also eben ja Geschenke. Ne? Also bei den Griechen gab es ja, also bei den alten Griechen gab es ja kostbare Tränengefäße. Ne? Und die Götter, die griechischen Götter, haben die Menschen darum beneidet, dass die Menschen weinen konnten. Ja, also und hier. Das ist also der Schluss, dass also Elsa im Unbewussten weinen konnte, sich mit zwei Tränen verabschieden konnte, und Antonia hat es gesehen. Also sie, die Mutter, so würde ich das dann interpretieren, hat der Tochter also Tränen geschenkt. Ja, und das ist sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Lösung, die lösenden Tränen. Ja.
Ja, also die Lösung liegt eben nie darin, dass man Schuldige sucht.
Genau,
das hemmt jeden Fortschritt.
Richtig, richtig.
Sondern die Lösung ist eben Verzeihung.
Richtig, ja. Und das haben Sie also grandios dargestellt und grandios beschrieben. Es ist eine, also was auch im guten Sinne eine sehr gute Psychotherapie ist oder Psychoanalyse, also eben von den Schuldvorstellungen wegzukommen. Und das durchzieht also den Roman permanent, also dass also immer weniger Schuld gesucht wird und eben Vergebung und Verzeihung und Liebe gesucht wird und gefunden wird. Ne? Also das ist das Wichtigste, und das ist ja das wichtigste Gebot des Christentums. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja, Sie machen da Sprünge. Also das habe ich natürlich dabei nicht gedacht, aber es stimmt.
Das
es ist natürlich
ja
eigentlich eine sehr christliche Haltung.
Hauptsache Sie schreiben es.
Also, ja. Ja, aber das ist natürlich wirklich so. Und ich meine, jeder Mensch mit ein bisschen Lebenserfahrung weiß, dass das so ist,
ja,
dass man sonst
ja.
eben nicht weiterkommt. Also
ja.
man kommt durch Härte oder durch
Nein.
Aggression oder eben durch Schuldzuweisungen keinen Schritt vorwärts.
Ja, und das, also Sie haben ja das jetzt eben gerade noch so gesagt, es ist eine Kunstturnerin. Also sie beginnt als Kunstturnerin, aber sie endet als Künstlerin. Ne? Also eben, sie kann verzeihen und lieben, ja. Also das Kunststück ist ihr gelungen. Ne?
Ja.
Also sie hat zwar keine Olympiamedaille bekommen, sie ist ja nur in Anführungsstrichen Dritte geworden mal. Ne?
Ja, aber auch nicht bei Olympia.
Nein, ja. bei der deutschen Meisterschaft.
Ja.
Ne? Aber sie hat ja dann einen fantastischen anderen Beruf, nicht? Und sie wird immer künstlerischer. Ne? Also hat einen künstlerischen Beruf, also der Mutter weitergeführt und will das noch verfeinern und so. Also eine wirklich wunderbare Entwicklung um die 50. Ne? Also in einer Schwangerschaft sozusagen dargestellt von 9 Monaten.
Ja.
Mhm. Ja, ich denke, wir könnten da nochmal so eine kleine musikalische Pause einlegen, und dann können wir vielleicht uns nochmal darüber unterhalten, wie Sie auch mit mehr mit weniger Arbeit schreiben.
Da wäre ich sehr dankbar dafür.
Ja, gerne. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Glücklich ohne Arbeit. Das versuche ich ja also auch meinen Patientinnen und meinen Patienten und auch hier den Hörerinnen und Hörern näher zu bringen, dass man tatsächlich nicht arbeiten muss. Also dass man also eben insgesamt in eine meditative Haltung kommen kann, so dass man spielt und nicht arbeitet. Okay, machen wir erstmal nochmal Musik. Gesprochen haben, wird Frau Simeoni jetzt eine kleine Passage aus dem Roman vorlesen, damit Sie noch mehr Lust auf diesen Roman bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, bitte, Frau Simeoni.
Ich habe eine Szene ausgewählt, die schon relativ spät im Buch stattfindet, eine sehr wichtige Szene zwischen Mutter und Tochter. Erst jetzt, Wochen später, auf der von der kühlen Januarsonne beschienenen Parkbank begriff sie, dass sie ihr ganzes Leben lang nicht nur in Elsa hineingeblickt hatte wie in einen Spiegel, sondern Elsa auch in sie. Sie sah Elsas Gesicht von einst vor sich, in ihrem Blick die ganze Unerbittlichkeit, mit der sie Antonia nach ihrem eigenen Ebenbild zu formen versuchte. Arme kleine Elsa, arme kleine Antonia. Nun sah Antonia die alte Elsa an ihrer Seite sitzen, verletzlich und klein, ein paar dünne weiße Haare schauten unter der Krempe ihres schwarzen Wollhütchens hervor und sie tupfte mit dem Papiertaschentuch an ihrer Nase herum. Hatte es überhaupt noch einen Sinn, mit ihr abzurechnen? Was sollte das noch bringen? Elsa würde ihr wahrscheinlich einfach Recht geben. Ihre alten Kampfplätze gab es schon gar nicht mehr. Die Sonne verschwand hinter einem hohen Giebel und es wurde noch kälter. Sie standen auf und gingen hinein. Im Stift war es ganz still. Der Mittagessensbetrieb war vorbei, die Bewohner hielten womöglich ein Schläfchen oder hatten bereits in der Einsamkeit ihrer Wohnungen den Fernseher eingeschaltet. Elsa hakte sich bei Antonia unter und sie gingen langsam die Treppe hinauf. Antonia spürte, wie Elsas Gewicht an ihrem Ellenbogen zog. Drinnen war es nach der Kälte draußen erdrückend warm, aber Elsa wollte kein Fenster öffnen, um die geheizte Luft nicht herauszulassen. Nachdem sie ihre dicken Sachen abgelegt hatten, deutete Elsa auf ihre Bibel, die wie immer auf der offenen Klappe des Biedermeier-Sekretärs lag. »Ich werde darin nach einer Erklärung suchen«, sagte sie unbestimmt. Antonia setzte sich auf eine Lehne des Gobelinsessels und nahm Elsas rechte Hand. »Aber vielleicht kannst du es mir erklären«, sagte sie. Sie konnte einfach nicht anders. Bald war es zu spät für solche Fragen. »Wieso warst du immer so streng zu mir?« Elsa entzog ihr die Hand, holte ein neues Papiertaschentuch aus dem Jackenärmel und steckte es sofort wieder zurück. »War ich denn so streng zu dir?« Antonia nickte. »Warst du denn nicht selbst noch viel strenger zu dir?« Antonia nickte wieder. »Ich habe dich nicht verstanden«, sagte Elsa. »Alles, was ich gemacht habe, musstest du besser machen. Du warst eine bessere Schülerin, als ich gewesen war. Du hast viel besser gezeichnet als ich. Ich habe an der Nähmaschine gekauert, du hast Salti geschlagen. Ich war Schneiderin, du musstest gleich eine Designerin werden. Ich wurde von Albert verlassen, du hattest deinen Hans. Du hast mich immer in die Tasche gesteckt und nichts war dir genug, als hättest du beschlossen, mich zu vernichten.« Elsa schlug plötzlich mit der freien Hand auf das Sitzpolster. »Weißt du denn, wie das für mich war? Du warst die Nachfahrin meiner Schwester Grit und die Nachfahrin meines Vaters und ich das Opfer, immer nur das Opfer.« Antonia schluckte. »Aber ich war ein Kind. Ich habe mich gequält, damit du mich überhaupt einmal ansiehst.« Elsa schlug noch einmal auf das Polster. »Das Turnen war einfach zu viel. Du warst so elegant und schön mit deinen hellen Locken und ich dachte, sie kann alles. Und du warst so dünn.« Antonia musste ein Lachen unterdrücken. »Warum hast du mich dafür bestraft?« »Ich war eifersüchtig.
Eifersüchtig? Warum denn du? Elsa zögerte, holte Luft, antwortete aber nicht. Nach einer Weile sagte sie, ich dachte auch, ich muss dich auf das richtige Leben vorbereiten. Auf das richtige Leben? Antonia lachte mit einem höhnischen Unterton, der ihr selbst nicht gefiel. Das war doch schon das richtige Leben und ich hätte etwas anderes gebraucht. Etwas anderes? Elsa zupfte wieder an dem Papiertaschentuch in ihrem Ärmel herum. Was hätte ich dir denn schon geben können? Sehr viel hättest du mir geben können, sagte Antonia und griff wieder nach Elsas Hand. Sie dachte an die vielen Schokoladenstücke, die Elsa ihr in den Mund geschoben hatte, um sie zum Schweigen zu bringen. Zum Beispiel das Recht auf Schmerz. Kein Laut war mehr zu hören in dem kleinen, überheizten Wohnzimmer. Antonia hatte das Gefühl, als hätte der Satz ein Echo. Und als glitte damit ein weiterer schwerer Vorhang zur Seite, hinter dem eine weitere Elsa und eine weitere Antonia auf einer neuen Bühne standen, beide immer noch voller Energie, voller Empörung, voller Sehnsucht, vereint im ständigen Ringen um Liebe und um einen eigenen Platz in der Welt. Antonia erkannte, wie ähnlich sie sich waren und wie ähnlich das Muster, nach dem sie gelebt hatten. All ihr Widerstand hatte nichts geholfen. Elsa war Antonia, Albert war Hens. Elsa schaute ihr Taschentuch an. »Du bist ein Star, Anton«, sagte Elsa in beschwörendem Ton. »Dir geht es gut. Du bist so eigenständig. Das warst du immer. Niemand kann dir echten Schaden zufügen, außer du dir selbst.« »Stimmte das?« Antonia wusste keine Antwort. »Warum bist du so undankbar? Warum merkt man dir dein Glück nicht an?« Antonia schwieg immer noch. »Ich habe nie verstanden, warum immer nur die schlechten Erfahrungen uns prägen«, sagte Elsa. »Es ist sogar, als ob wir ständig danach verlangen würden. Am Ende meiner Tage bin ich so kleinlaut wie nie zuvor. Ich bin vom Leben behauen worden wie ein Denkmal.« Elsa stand auf und ging langsam in ihr Schlafzimmer. Unterwegs musste sie sich auf eine Stuhllehne stützen. Antonia sah, wie dünn ihre Waden geworden waren. Die geschnürten Gesundheitsschuhe wirkten noch klumpiger als sonst. Sie hörte, wie Elsa eine Schublade aufzog und darin herumsuchte. Kurz darauf kam sie mit einer quadratischen, mit dunkelblauem Samt bezogenen Schatulle wieder, die Antonia genau kannte. Sie öffnete sie und hielt sie dicht vor Antonias Augen. Ihre Hand zitterte. »Das ist meine Perlenkette. Ich möchte sie dir schenken.« Antonia erschrak, ohne recht zu wissen, wieso. Die Perlenkette war Elsas Schatz, Alberts größter Liebesbeweis, das einzig wertvolle Schmuckstück, das er ihr geschenkt hatte. Die Kette hatte sie früher einmal nachts im Bett getragen, weil es hieß, dass durch häufiges Tragen auf nackter Haut die Perlen nicht trüb würden. Elsa hielt die Schachtel leicht schräg, wodurch die Kette auf die Seite rutschte, die kleine Diamantschließe mit dem etwas größeren Saphir blitzte. »Vielleicht hilft sie dir, mir zu verzeihen, meine Dummheit und meine Eifersucht.« Antonia saß auf der Sessellehne und kam sich plump vor. Sie konnte sich nicht mehr bewegen, vor ihrer Nase die Kette und Elsas erwartungsvolles Gesicht. Sie fragte sich, ob sie jemals in der Lage sein würde, diese Perlen zu tragen. Antonia überlegte, wie sie Elsas Geschenk würde abwehren können, ohne sie zu verletzen. Sie konnte das nicht. Sie wollte nicht so plötzlich ganz auf sich selbst zurückgeworfen werden, ohne auf die Vergangenheit verweisen zu dürfen. Sie wollte nicht verzeihen und damit die ganze Verantwortung übernehmen für das, was sie geworden war. Ihre Mutter zog zaghaft die Schachtel wieder zurück. Antonias Hals wurde so eng, dass sie kein Wort mehr hervorbrachte, nur ein Krächzen gelang ihr noch. Sie hastete zur Küchenzeile und füllte an der Spüle ein Glas mit kaltem Wasser. Als sie getrunken hatte, war ihr Hals wieder freier. Sie ging zu Elsa hinüber und sagte, »Du solltest die Perlen selbst wieder einmal tragen.« Elsa ließ den Kopf hängen. »Ich dachte, du musst sie mir nicht schenken. Ich verzeihe dir auch so.« Antonia nahm Elsa das Samtetui aus der Hand, schloss es und legte es auf den Couchtisch. Eigentlich hätten sie sich um den Hals fallen müssen, dachte Antonia. Sie machte sogar eine kurze Vorwärtsbewegung, bremste sich aber sofort wieder. Es war Januar, als Elsa und Antonia dieses Gespräch führten, der 17. Januar 2011 um 14.58 Uhr. Antonia sah zu, wie am Radiowecker die letzte Zahl von 7 auf 8 sprang. Obwohl der Nachmittag noch nicht weit fortgeschritten war, wurde es draußen schon dunkel. Schwere, dunkelgraue Schneewolken senkten sich jetzt über die Stadt. Es war ganz still.
Ja, schönen Dank. Sehr ergreifend zwischen Schneewittchen und ihrer Mutter. Aber was bedeutsam ist, Schneewittchen, also alias Antonia, kann auf einmal das Gift, das Geschenk nicht annehmen. Ne? Also nachdem sie sich immer danach gesehnt hat, kann sie es in dem Moment nicht. Sie will vielleicht auch nicht an die Kette gelegt werden, aber sie kann ja nachher die tatsächlichen Perlen, also die Tränen, zum Schluss annehmen.
Ne? Ja, ich finde, da ist eine sehr wichtige Stelle auch drin, wo sie sagt, sie will jetzt nicht plötzlich verzeihen und dann auf sich allein gestellt sein.
Genau, richtig.
Sie hat ja, sie ist ja 50 Jahre alt und hat sich selbst immer erklärt im Zusammenhang mit ihrer Mutter und mit dieser Ungerechtigkeit.
Richtig.
Und wenn aus dieser Ungerechtigkeit Gerechtigkeit wird, dann ist ihr ganzer Kampf auf einmal nicht mehr gerechtfertigt.
Richtig.
Das heißt, es ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, plötzlich auf eigenen Beinen zu stehen.
Ja, darum geht's. Darum geht's. Ein Leben lang, ne? Also nicht nur mit 50, sondern auch, kann ich halt schon sagen, mit 70 geht's weiter. Aber es wird sozusagen, wenn man weiter übt, immer besser. Also bei mir ist es bis jetzt nicht schlechter geworden, es wird immer besser.
Und ein Abenteuer.
Es ist ein Abenteuer, ein permanentes Abenteuer. Und damit möchte ich dann noch überleiten, dass sie wegkommen und die Hörerinnen und Hörer auch, wie ich es also auch immer mehr schaffe, also eben nicht zu arbeiten, sondern eben zu spielen. Ne? Ludere heißt spielen, die Illusion. Ein Roman ist ein Spiel, eine Illusion, ein Ludere, spielen. Also wegzukommen vom Homo Faber zum Homo Ludens, zum spielenden Menschen. Und unsere Gesellschaft ist eine Arbeitsgesellschaft geworden. Sie hat sich dazu entwickelt. Und das habe ich in meinem Buch Glücklich ohne Arbeit sehr intensiv beleuchtet. Wie man also eben wegkommen kann von dem Sklavendasein des Arbeiters und des Arbeitenden. Also Sigmund Freud hat ja dann nachher sogar auch von Trauerarbeit gesprochen. Alles wurde zur Arbeit bei den Brüdern Grimm und das Spiel ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. Aber der Anfang aller Kreativität ist das Spiel, ist der Müßiggang. Also das Mittelalter unterschied die Vita kontemplativer und die Vita aktiver. Und wir, gerade im Hochleistungssport und in unserer Hochleistungsgesellschaft, meinen immer nur, die Vita aktiver leben zu dürfen und zu können. Und die Vita kontemplativer, die ist sozusagen reduziert. Aber die Befreiung ist, nicht untätig zu sein, auch nicht faul zu sein. Also es gibt ein Werk von einem Schwiegersohn von Marx, Paul Lafargue, Das Recht auf Faulheit. Darum geht's mir nicht. Also es geht mir eben auch nicht um Arbeit, sondern es geht mir um das Spiel. Also das Lebensspiel, das Liebesspiel, das Kampfspiel. Und in Ihrem Roman haben Sie dieses Spiel sehr gut dargestellt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie also es vielleicht für sich noch spielerischer für sich schreiben können in Zukunft. Also was Sie so eingangs gesagt haben, dass Sie da sich eben eine extra Welt schaffen müssen, ne? Also und da sich ranpirschen müssen, das kenne ich von früher auch. Aber wenn man es sozusagen immer mehr mit einer spielerischen Komponente bekommt, so habe ich mein Abendgymnasium auch weitestgehend gemacht, das war nicht Arbeit, das war Vergnügen, ja?
Ja, also ich kann Ihnen diese Szenerie noch detaillierter beschreiben, wie das dann abläuft. Also man muss dann verreisen, wenn ich richtig in der Schreibphase bin. Und ich selber esse ein bisschen zu wenig und wasche mich ein bisschen zu wenig und versinke da in dieser Welt. Aber ich kann nur sagen, es ist auch das vollkommene Glück.
Ja, das ist gut. Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie zu uns hier ins Studio gekommen sind. Und jetzt wird Andreas Hiller mit seiner Jazztime aufwarten. Also einen schönen Abend und auf Wiederhören.